Guten Morgen. Jesus, danke, dass wir vor deinen Thron kommen durften und dass wir noch da sind. Und Geist Gottes, wir bitten, dass du mehr davon aufschließt, wer wir sind und wer wir in dir sind. Und dass du uns Jesus noch deutlicher machst. Danke für diesen Tag und danke für dein Wort, das da scheidet Gedanken, Sinne, das uns Gut und Böse erkennen lässt und uns selbst erkennen lässt in einem Spiegel, der Wahrheit ist. Wir laden dieses Wort ein, dass es in uns kommt und dass es in uns Frucht bringt, dass es aufwächst und Frucht bringt und dass es uns verändert. Amen. Worum geht es eigentlich bei diesem Christsein? So, jetzt seid ihr dran. Ja, worum geht's? Nachfolge. Wem? Klaus. Ja, wem nachfolgen? Er sagt Nachfolge. Wem denn? Jesus nachfolgen. Es geht darum, Jesus nachzufolgen. Gut. Stellt euch vor, ihr trefft auf der Straße irgendwie einen Hindu, der den ersten Tag in Deutschland ist. Ihr kommt mit ihm ins Gespräch und er fragt, du bist Christ hier in diesem Land. Worum geht's denn da bei diesem Christsein? Was würdest du sagen? Zwei Sätze. Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott zu haben. Bitte? Das ewige Leben haben. Okay. Mehr Vorschläge. Glaube, Liebe, Hoffnung. Okay? Es geht um Gnade. Gnade ist, wenn man das nicht bekommt, was man verdient hat. Erbarmen ist, wenn man das bekommt, was man nicht verdient hat. Habe ich neulich gelernt, fand ich sehr schön. Ja. Wenn du im Busch einem Pygmäen begegnest und du hast nur 5 Minuten oder 2 Sätze Zeit, was sagst du ihm? Worum geht's denn bei diesem Christsein? In erster Linie, dass Gott dich kennt, dass Gott dich liebt und dass er für dich da ist. Das sind alles Aspekte dessen, worum es beim Christsein geht. Das Wichtige ist, dass wir Gott kennenlernen. Dass wir irgendwann mal diesen Schritt machen und sagen, und ich weiß, das haben noch nicht alle hier in diesem Raum gemacht, irgendwann mal sagen, ja, ich will das, was die alle hier haben, ich will das, was Jesus getan hat, das will ich auch haben, das will ich auch erleben. Ich möchte diese Gnade erleben. Ich möchte nicht das, was ich mir in meinem Leben verdient habe, bekommen, sondern wenn ich in die Bibel reingucke und wenn ich schaue, was alle Leute sagen, das möchte ich bekommen. Diese Gnade, dieses Erbarmen. Ich möchte die Beziehung zu Gott haben. Und eigentlich geht es beim Christsein um Jesus. Es geht um eine Person. Ja? Es geht nicht um irgendwelche Philosophien. Es geht nicht darum, irgendwelche Lehren wiederholen zu können. Es geht zuerst mal auch nicht darum, gut zu sein, sondern es geht um eine Person. Es geht um Jesus. Okay? Alles andere sind Folgen davon. Also dieses richtige Verhalten und das sind dann vielleicht Folgen davon, wie wir vorher schon gehört haben. Du folgst gerne nach, aber du folgst nach, weil du eine Person kennengelernt hast. Ich möchte mal eine Bibelstelle lesen. Ich habe vor langer Zeit gelernt, dass das bei Predigten immer gut ankommt. Und zwar steht die im 1. Buch der Könige im 19. Kapitel. Wir springen nicht zu sehr in die Geschichte rein. Es ist die Geschichte, als Elia flieht. Elia, zur Erklärung, das war ein Prophet Gottes, das war ein Mann Gottes, der hatte Konfrontationen und der hat Gott gedient und der ist bis an seine Grenzen gegangen und der ist bis über seine Grenzen hinausgegangen und irgendwann ist ihm die Kraft abhanden gekommen. Und er hat Angst bekommen und ist weggelaufen. Er stand auf, ein Engel bringt ihm was zu essen und zu trinken. Und er aß und trank und er ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Das Wort Gottes, des Herrn, kam zu ihm. Was machst du denn hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Es ist das, er hat sich aufgerieben, er hat sich für den Herrn aufgearbeitet und aufgerieben. Und der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein verzehrendes Feuer. Aber der Herr war nicht in dem Feuer. Nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als Elia das Sausen hörte, verhüllte er sein Gesicht mit dem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und es kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Und in diesem sanften Sausen war dann die Gegenwart Gottes. Ich habe vorher gesagt, beim Christsein geht es um eine Person, um Jesus Christus, daher der Name. Und eigentlich geht es darum, diese Beziehung zu diesem Jesus zu leben, auszuleben, reinzukommen. Und was wir heute tun werden, das ist, wir werden von drei verschiedenen Seiten auf unsere Beziehung zu Gott gucken. Es gibt viel mehr Aspekte, aber das ist so die lose Klammer. Das ist keine A bis Z 27 Punkte Predigt. 1, 2, 3, dann folgt 4, 5, 6 und so weiter, sondern drei verschiedene Aspekte. Und einen Aspekt habe ich hier drin gefunden. Wie gesagt, es geht um unsere Beziehung zu Jesus, um Jesu Beziehung zu uns. Und manchmal ist das so, dass wir zu sehr an Äußerlichkeiten hängen. Da ist ein wunderbarer Lobpreisgottesdienst. Die Musik im Takt zu 100%. Und die Musiker so begabt und so gut. Und das Ganze ist so schön und berührt uns. Und Salbung ist auch ein bisschen da. Und dann sagt man, das ist eine herrliche Gegenwart Gottes. Ja? Oder ein anderes Beispiel. Da ist ein Prediger da. Und bereits während er spricht, beginnen einzelne Leute zu zittern, weil die Kraft Gottes da ist. Und nach dem Gottesdienst dient er den einzelnen Menschen. Die Menschen kommen nach vorne und die Kraft Gottes kommt über sie. Und sie werden angerührt, vielleicht fallen sogar welche um, weil die Kraft Gottes einfach zu stark ist. Und dann sagt man, ja, da ist die Nähe Gottes, da ist die Gegenwart Gottes. Schon mal so gehört? Und da müssen wir vorsichtig sein. Natürlich ist Gott in diesen Sachen und das sind ja auch Gottesdienste. Aber wenn wir dann so eine Stelle lesen wie hier bei Elia, dann müssen wir an der Stelle nachdenklich werden. Gott sagt zu diesem ausgebrannten Elia, geh raus auf den Berg vor den Herrn und der Herr wird vorübergehen und dann kommt ein großer Wind, der die Felsen zerreißt. Wer von euch hat schon mal so einen Orkan erlebt? Felsen zerrissen habe ich noch nie erlebt. Was ich erlebt habe, ist, dass meine halbvolle Mülltonne durch den Garten geflogen ist. Was ich erlebt habe, ist, dass am Straßenrand stehen ja ab und zu Wohnwagen. Ich meine, das ist nicht die, sondern Blumenstand. Und ich fuhr morgens zum Frühgebet. Wir haben uns da freitags immer zum Beten getroffen. Es war windig. Wie windig es war, wurde mir erst klar, als dieser Anhänger direkt vor mir über die Straße wehte. Übertragen auf das Reich Gottes, die Kraft Gottes, die Gegenwart Gottes, ein Wind, den man körperlich spüren kann. Aber der Herr kommt später. Ein Erdbeben, die Erde wird erschüttert, deine Existenz wird erschüttert. Aber der Herr ist nicht in dem Erdbeben. Und dann ein Feuer. Und dann kommt ein sanftes und stilles Säuseln. Und in diesem sanften Säuseln, da ist die Gegenwart Gottes. Und dann geht er mit Elia seine Dinge durch, in die wir nicht tiefer reingehen, weil es darum nicht geht. Aber einfach der erste Aspekt, unter dem wir die Beziehung zu Gott sehen möchten oder sehen sollten, ist, dass wir uns nicht von Äußerlichkeiten abhalten lassen, tiefer zu gehen. Denn es gibt ein viel tiefer. Dass wir nicht stehen bleiben bei wunderbarem Lobpreis. Ich war in einer Konferenz, die hieß Anbetung und die Vaterliebe Gottes. Und ich fand die eigentlich ganz gut, Da war wirklich Lobpreisleiter da, die einen Namen haben, und das ging zur Sache und schnelle Lieder, und dann bist du tiefer reingekommen und dann Anbetungslieder, und irgendwann mal tippt mir der Geist Gottes auf die Schulter. Hör mal auf, stell dich da mal an die Seite. Und dann habe ich zugeschaut und habe das gesehen von seiner Perspektive und gesehen, dass da wirklich viel Enthusiasmus war, viel Freude, viel. Du könntest genauso auf einem Rockkonzert sein, und dass die Leute auch tatsächlich Lieder für Gott gesungen haben, dass aber keiner verändert wurde, weil niemand wirklich in die Nähe und Gegenwart Gottes gekommen ist. Und dass er sagt, das ist gut und richtig und schön und aber es ist nicht das, was ich für meine Kinder habe. Der Teil, die Vaterliebe Gottes, der wird hier nicht wirklich weitergegeben. Es gibt auch das Gegenstück. Ich war auf einem Lobpreiskonzert. Da kam ein kleiner, älterer Mann, bis zur Mitte kahl, also sehr hohe Stirn, an der man schon den musikalischen Charakter ablesen kann, kam auf die Bühne, guckte noch kurz, ob seine Gitarre gestimmt ist, und sagte, guten Abend. Es ist ein guter Tag, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Spielte die ersten Akkorde. Gefühlte 3 Minuten später gucke ich wieder auf die Uhr, weil er sagt, Gott segne euch. Ich habe mir gedacht, wie jetzt? Spielt er heute gar nicht? Es waren 3 Stunden später. 3 Stunden später. Einfach wirklich in dieser Stille Gottes, obwohl Lobpreis da war. Versteht ihr den Unterschied? Habt ihr sowas auch schon mal erlebt? Und Letzteres ist, wo wir hinwollen. Natürlich ist das toll, wenn Gott Menschen erschüttert und wenn Gott Umstände erschüttert und wenn beeindruckende Taten Gottes geschehen. Aber wir wollen da nicht stehen bleiben. Versteht ihr mich? Wir wollen tiefer gehen. Wir wollen in diese Stille, in diese Gegenwart Gottes. Wir wollen durchdringen zu Jesus und bei ihm sein und bei ihm bleiben. Das heißt nicht, dass wir dann tatenlos sind, sondern das heißt, im Hebräerbrief steht es so beschrieben, dass wir in die Ruhe Gottes gekommen sind. Es ist keine tatenlose Ruhe, sondern es ist eine sehr, sehr tätige Ruhe, aber unser Herz kommt in ihm zur Ruhe, wie Augustinus das formuliert hat. Ihr solltet mir nie glauben, wenn es nur eine Bibelstelle gibt, die das so ausdrückt. Mose hatte eine ganz andere Hintergrundsituation, aber hat es sehr ähnlich erlebt. Bei ihm war es eine Liebesgeschichte. Er sagte zu Gott, ich will mehr von dir. Gott sagte, ja, aber das geht nicht, weil du würdest sterben. Und ging so ein bisschen hin und her. Und schließlich hat Gott gesagt, ich gebe dir das Maximum, was möglich ist. Ich werde an dir vorübergehen. Du kannst mein Angesicht nicht sehen, aber du kannst hinter mir herschauen. Und es war ähnlich, dass vorher beeindruckende Dinge geschehen sind und Stimmen ausgerufen haben, Herr, Herr, groß von Gnade und Barmherzigkeit, und dann Gott hinterher kam. Okay? Also, notwendig, lebensnotwendig, unsere Beziehung zu Gott überhaupt zu haben, lebensnotwendig für die Ewigkeit. Du kannst hier auf der Erde weiterleben, wenn es dir Freude bereitet, wenn du denkst, ich weiß nicht, diese Sache mit Gott tatsächlich was für mich ist. Lebensnotwendig für die Ewigkeit, aber damit wir nicht an dem Kern des Ganzen vorbeigehen, genauso notwendig, dass wir uns nicht von Äußerlichkeiten, egal wie gut sie aussehen, aufhalten lassen, sondern dass wir tief gehen. Okay? Erster Aspekt der Beziehung zu Gott, den ich heute beleuchten möchte. Ein zweiter Aspekt der Beziehung zu Gott, den ich heute kurz beleuchten möchte, ist: Warum passieren guten Menschen all diese schlechten Sachen? Und der dritte Aspekt ist ja so, ne? Wir sagen, ja, du bist Christ und Gott ist für dich und mit dir, und dann gibt es aber diese vielen, vielen Leute, die gute Menschen sind, die Christen sind und denen alles Mögliche passiert. Der eine ist krank, der andere ist ebenfalls krank. Da ist die junge Mutter, die 2 Kinder hat, und ein Kind kommt beim Autounfall ums Leben. Und da sind Leute, die einfachere Sachen, die fragen, warum muss ich in Deutschland leben? Das Wetter hier ist so mies. Ja, 10 Leute fragen sich, warum muss ich hier in diesem Deutschland leben? Ich habe schon Schimmel zwischen den Zehen. 1 Milliarde Leute fragt sich, warum darf ich nicht in Deutschland leben? Eigentlich bin ich doch ganz gut. viel, viel Leid und viel ungeklärte Fragen. Und wenn wir sagen, wir leben in dieser Beziehung zum Schöpfer des Universums, zum mächtigsten Wesen, das es in diesem Universum gibt, dann müssen wir uns auch mal mit solchen Fragen auseinandersetzen. Und dann hilft das herzlich wenig zu sagen, muss einfach glauben. Hat das schon mal jemand geholfen, so eine Pauschalaussage? So ein hier geht's nicht gut, aber es könnte schlimmer sein. Ja, wir haben gebetet dafür. Es ist nichts passiert, aber es ist auch nicht schlimmer geworden. Das hilft ja jetzt nicht wirklich, ne? Also, das gehört mit zu unserer Beziehung zu Gott, oder? Ich meine, wie kannst du einem Gott vertrauen, bei dem du nie ganz genau weißt, ob er dich nicht im nächsten Moment aufs Glatteis führt? So empfinden das einige, oder? Und die Antwort ist, dass die Frage falsch gestellt ist. Natürlich gibt es eine gute Begründung dafür, warum das passiert. Letztendlich läuft es raus auf den freien Willen des Menschen. Ja, der Mensch hat sich entschieden dafür, bestimmte Chemikalien herzustellen, die Krebs verursachen. Gott wollte, dass der Mensch ihn liebt, aus einem freien Willen raus. Ihr habt es gehört, da kommt der freie Wille drin vor. Ein Mensch, ein junger Mann entscheidet sich, mit dem Auto seiner Eltern mit 180 Stundenkilometern durch die Ortschaft zu fahren. Und dabei hat er dieses Kind, dieses Mädchen überfahren, von dem ich gesprochen habe. Letztendlich sind viele dieser Sachen Entscheidungen des Menschen, aber das hilft nicht wirklich, oder? Das zu wissen. Deswegen sage ich, die Frage ist falsch gestellt. Warum lebe ich hier in Deutschland? Warum lebe ich nicht in Deutschland? Warum habe ich einen Partner? Warum habe ich noch keinen Partner? Warum habe ich diesen Partner? Ja, versteht ihr? Das sind die falschen Fragen. Zur Verdeutlichung, was ich meine, eine kleine Geschichte mit meiner Tochter. Meine Tochter kommt aus der Schule oder aus dem Kindergarten und böse andere Kinder haben ihr das, woran sie den ganzen Morgen gebastelt hat, weil sie mir eine Freude machen wollte, kaputt gemacht. Kurz bevor sie gegangen ist, kam einer und sie hat nicht hingeguckt und der kleckert mit Absicht Farbe drüber und sie ist am Boden zerstört. Das ist für ein 6-jähriges Mädchen ein Super-GAU, okay? Sie hat sich so viel Mühe gegeben und jetzt ist es einfach kaputt gemacht worden. Kommt nach Hause, zeigt mir das, die Farbe läuft noch runter und weint und sagt, Papa, ich wollte dir damit eine Freude machen und die sind so gemein und das ist so schlimm, was mir passiert ist. Und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, wie ich reagieren kann. Ich kann sagen, liebes Kind, setz dich hier nieder. Am Anfang, als Gott Himmel und Erde schuf, wollte er Menschen, die ihn lieben. Und deswegen hat er ihnen einen freien Willen gegeben. Leider beinhaltet der freie Wille, dass der Mensch auch das Böse wählen kann. Und das ist in diesem Fall geschehen. Hilft dir das? Ja, überhaupt nicht, ne? Oft gehen wir an solche Fragen damit ran. Diese ganzen Fragen, die ich geschildert habe, da versuchen wir einen guten Grund zu finden, wie sich Gott irgendwie damit durchmogeln kann, dass er uns liebt, aber dass trotzdem passiert ist. Aber es ist die falsche Frage. Die richtige Reaktion ist die zweite Reaktion. Ich kann sie in den Arm nehmen und kann sagen, mein liebes Kind, mein geliebtes Mädchen, es tut mir echt leid, dass das passiert ist. Ich hab dich so lieb. Ich hab sie im Arm, sie heult. Ich hab dich so lieb. Ich bin so froh, dass ich dich habe. Ich wollte nicht, dass das passiert. Aber weißt du, ich sehe das Gute, dass du tun wolltest. Und es ist einfach schön, dich im Arm zu haben und dass du hier bist. Macht das mehr Sinn? Ganz oft, wenn wir solche Fragen stellen, dann gehen wir mit solchen Antworten ran, mit solchen rationellen Antworten. Ja, aber in Wirklichkeit müssen wir uns von Gott lieben lassen. Du kannst das Vertrauen nicht auf Diskussionsbasis herstellen, sagen, ja, sondern indem du Gottes Liebe erfährst und Gedanken durch dich durchdringen lässt, davon, wie sehr er von dir begeistert ist und wie sehr er dich liebt. Im Psalm 139 steht das. Herr, du erforscht mich, du kennst mich. Ob ich sitze oder ob ich aufstehe, Du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von fern. Ich gehe oder ich liege, du bist um mich. Du siehst alle meine Wege. Es ist kein einziges Wort, das ich spreche, das du, Herr, nicht schon im Voraus wüsstest. Du umgibst mich von allen Seiten und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht wirklich begreifen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin sollte ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Wenn ich mich bei den Toten bette, da bist du auch schon. Nähme ich die Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, dann würde auch dort deine Hand mich halten und deine Rechte mich führen. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, dann wäre auch Finsternis nicht mehr finster bei dir und die Nacht leuchtet wie der Tag. Denn du hast mich gemacht. Und so geht es weiter. Ich finde, das ist ein wunderschöner Psalm. Wenn ich in den Himmel fliege, du bist da. Wenn ich bei den Toten bin, du bist auch da. Wenn ich wie die Morgenröte ganz ans andere Ende des Meeres fliege und dort bleibe, dann hält mich deine Hand dort und deine Rechte ist mit mir. Wenn ich sage, ich verberge mich in der Finsternis und die Nacht soll statt Licht um mich sein, dann ist die Finsternis nicht mehr finster bei dir. Und die Nacht leuchtet wie der helle Tag. Ich finde, das ist eine gute Antwort, obwohl es keine wirkliche Antwort ist. Wir hätten auch in der gebotenen Kürze durch das Buch Hiob durchgehen können und sehen können, was ihm alles geschieht und geschieht und geschieht und geschieht und geschieht und wie er da sitzt und sich kratzt mit Tonscherben in offenen Wunden und alles, was er hatte, fast alles, was er hatte, verloren gegangen ist. Und ganz zum Schluss sagt er, bisher hatte ich von dir Hörensagen, durch Hörensagen gehört. Jetzt hat mein Angesicht dich gesehen und er ist zufrieden, bevor er seinen ganzen Kram wiederkriegt. Also das, der zweite Aspekt, lasst euch nicht von diesen Fragen aufs Glatteis führen. Wenn die Dinge nicht rundlaufen und wenn ihr dafür betet, das muss doch irgendwie so und so gehen und Herr, das ist dir so wichtig. Na gut, Herr, das ist mir so wichtig. Und es passiert trotzdem nicht. Dann lasst eure Beziehung zu Gott davon nicht zerstört werden, nicht angefressen werden. Ich habe ein wundervolles Beispiel gehört von einem Ehepaar, das einen Sohn hatte. Und die sind hingegeben, die haben missioniert, die haben sich in das Reich Gottes eingebracht. Und der Sohn, als er 12 war, hat er angefangen, komische Klamotten zu tragen und komische Freunde zu haben. Und als er 13 war, fand er die Gemeinde echt dröge. Und als er 14 war, fand er die Alten, okay, das braucht ihr und so. Aber weißt du, ihr habt das Leben ja schon so ziemlich hinter euch, ich hab's noch vor mir. Und mit 14 war dann wirklich, also gerade so grenzwertig, dass er mit seinen Eltern noch. Und die Eltern auch gebetet und gefleht und gemacht. Und Gott hat manchmal unglaublichen Humor und macht Dinge völlig anders, wie wir das erwarten oder machen würden. Ist schon mal aufgefallen, ja? Wir sind Gottes Kinder und nicht seine Privatsekretäre. Ich möchte darauf hinweisen. Manchmal haben wir so das Gefühl, ich weiß ganz genau, Gott liebt dich und ich habe einen wundervollen Plan für dein Leben und so weiter. Ist nicht so. Okay, also die haben alles Mögliche, aber auf die Lösung wären sie nie gekommen. Mit 15 hat er sich unsterblich in ein Mädchen verliebt. Echt, richtig, total. Absolut. Aber das Mädchen war Christ, hat gesagt, da geht gar nichts. Ich finde dich nett, ich finde dich, aber da geht nichts. Also vor der Ehe sowieso nicht und überhaupt. Naja gut, und der hat sich wirklich in sie verliebt. Der hat wirklich mit 15 gewusst, das ist die Frau meines Lebens. Mit 19 haben sie geheiratet und der ist jetzt fest und stabil in der Gemeinde. Einfach, weil Gott gesagt hat, ich glaube, für den brauchen wir einen besonderen Weg. Gut, also der erste Aspekt unserer Beziehung zu Jesus. Erstmal der nullte, wir brauchen eine Beziehung zu Jesus. Sonst gibt es auch keine Aspekte dazu. Der erste Aspekt der Beziehung zu Jesus war, lasst euch nicht von Äußerlichkeiten, von der Kraft Gottes davon abhalten, sein Herz zu entdecken. Der zweite Aspekt, den wir gerade eben besprochen haben, war, lasst euch nicht von Äußerlichkeiten, von Sachen, die geschehen, von schlechten Sachen, davon abhalten, sein Herz zu entdecken. Und das dritte ist etwas, worüber ich letztes Mal gepredigt habe, was ich aber trotzdem noch mal kurz ansprechen möchte. Gott hat seine Einstellung zu uns in der Bibel dokumentiert. Er hat gesagt, so wie ich diese Menschen sehe, das möchte ich aufschreiben. Das Hohelied ist zum einen ein Lied von Salomo für seine Braut, aber auf der anderen Seite eine Metapher von Jesus für seine Braut, die Gemeinde. Und da haben wir Dinge gelesen, wie die Braut sagt, ich bin doch eine ganz normale Frau, die ganz okay aussieht. Für die, die da nicht da waren, es ist eine Kombination von ungefähr 10 Übersetzungen, die etwas nachformuliert wurden. Da steht, ich bin doch eine ganz normale Frau, die ganz okay aussieht. Und dann sagt der Bräutigam, nein, du bist die hübscheste von allen Frauen, die ich kenne. Keine ist so toll in ihrem Wesen und sieht so gut aus. Du bist der absolute Hauptgewinn. Das ist der Anfang vom 2. Kapitel. Der Anfang vom 3. Kapitel zeigt, wie die Braut reagiert. Natürlich hat der Bräutigam Erwartungen an die Braut. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, was zu tun ist. Aber es ist kein Befehl, wie wir schon gehört haben, sondern es ist ein Hinweis, dem wir von Herzen gern nachgehen. Das 3. Kapitel beginnt, da spricht die Braut, ich konnte heute Nacht nicht schlafen und ich hatte so Sehnsucht nach meinem Schatz. Das ist die Art und Weise, wie unser Herz von Gott eingenommen sein kann. Und dann im 4. Kapitel ist das, was du dir jeden Tag morgens, so lange bis es tief gesagt ist, durch den Kopf gehen lassen darfst. Der Bräutigam beschreibt seine Braut, du bist mein absoluter Traum. Deine Augen leuchten wie zwei Brillanten. Deine Haare liegen wie Samt um deinen Hals. Deine Zähne sind schneeweiß und perfekt. Du bist einfach perfekt. Und dann im Vers 9, du hast mein Herz erobert. Ein einziger Blick von dir und ich war einfach weg. Das ist die Art und Weise, wie Gott über uns denkt. Manchmal sind wir so, wenn ich nur einen falschen Schritt gehe. Ich weiß, dass er mich liebt, aber dann könnte es das gewesen sein. Der dritte Aspekt, unter dem wir unsere Beziehung zu Gott oder Gottes Beziehung zu uns sehen müssen, das ist, dass Gott uns liebt. Es perlt an vielen von uns einfach so ab. Solche Bilder wie das hier. Du hast mich angeschaut, sagt der Bräutigam, und mit einem einzigen Blick deiner Augen hast du mein Herz gestohlen. Ja? So, heute auch wieder die Ermutigung, in diese Aspekte reinzugehen, in diese Bereiche reinzugehen und rauszufinden, wie restlos begeistert Jesus von uns ist. Und niemals zu vergessen, Christentum heißt nicht, dass wir ein Kreuz an die Wand hängen, ein raumweihes Tünchen und Lieder singen. Christentum heißt auch nicht, dass wir miteinander irgendwie gute Zeiten haben. Christentum heißt Jesus. Okay? Jesus, Jesus, Jesus. Morgens, mittags, abends. Jesus, wenn wir aufstehen, wenn wir uns niedersetzen, wenn wir uns hinlegen, wenn wir mit anderen sprechen, wenn wir essen, er duscht sogar mit mir. Amen.